Schönen guten Morgen.
Das ist die letzte Vorlesung, jedenfalls die letzte Algebra-Vorlesung erstmal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und ich verspreche Ihnen, es wird schön. Was war Satz 2.8? In Satz 2.8 klassifizieren wir die sogenannten pythagoreischen Tripel. Wir klassifizieren also alle ganzen Zahlen x, y, z, die die Eigenschaft haben, dass x² plus y² gleich z² ist. Letztes Mal haben wir angeschrieben, wie der Satz lautet. Wir haben also hingeschrieben, wie diese Tripel aussehen, wie man die beschreiben kann. Und dann haben wir uns schon mal klar gemacht, dass alle Tripel x, y, z, die der Beschreibung genügen, die wir gegeben haben, tatsächlich die Gleichung x² plus y² gleich z² erfüllen. Das war also die eine Richtung im Beweis von Satz 2.8. Und was jetzt folgt, ist die längere und schwierigere Richtung, natürlich auch die spannende, denn wir wollen wissen, warum sehen denn eigentlich alle Lösungen so aus? Warum gibt es nicht noch andere? Ich habe jetzt den Satz nicht nochmal hingeschrieben, ich habe auch nicht die eine Beweisrichtung nochmal wiederholt, sondern gehe davon aus, dass Sie alle Ihre Notizen dabei haben und dass Sie dann am Ende, wenn wir die richtige Beschreibung da stehen haben, erkennen, dass das die aus dem Satz ist. Da weise ich dann drauf hin. Was ist also für uns heute noch zu tun? Wir müssen uns x, y, z hernehmen aus z mit der Eigenschaft, dass x² plus y² gleich z² ist. Diese Gleichung kriegt eine Bezeichnung. Und dann müssen wir uns irgendwie überlegen, wie man diese ganzen Zahlen a, b und d findet mit der Beschreibung, die wir letztes Mal im Satz hingeschrieben haben. Das ist jetzt noch zu tun. Und die Beweisstrategie wird jetzt so sein, oder meine Strategie, wie ich das an die Tafeln bringe, wird so sein, dass ich hier Notationen schreibe und Zwischenschritte im Beweis. Und die Beweise, die Argumentation für die einzelnen Zwischenschritte, kommt immer an die untere Tafel. Dann können wir das Ganze in Ruhe alles sehen. Wir wissen oben immer, was wir schon gezeigt haben. Und ich wische dann zwischendurch nur die untere Tafel, um Platz zu machen für die nächsten Beweisschritte. Und da dürfen Sie nicht abbremsen, wenn ich da zu schnell bin. Gut. Wir nehmen uns x, y, z her. Gesucht sind Elemente a, b und d mit den angegebenen Möglichkeiten. Und wir fangen damit an, zu klären, welche Rolle dieses d spielt. Wir wollen jetzt nämlich einen größten gemeinsamen Teiler hernehmen von x und y in z. Der soll d heißen und der spielt später auch die Rolle von diesem d. Wenn Sie sich die Lösung angeguckt haben, dann haben Sie vielleicht schon gesehen, dass man, indem man x, y und z mit irgendwas multipliziert, immer mit dem gleichen, dass man dann immer neue Lösungen generieren kann. Das müssen wir irgendwie berücksichtigen. Sinnvoll ist. Konzept nutzen. Umgangssprachlich würde man sagen, man teilt durch D. Aber wir sind in einem Ring. Wir können nicht einfach ohne Einschränkung teilen. Wir suchen uns Kofaktoren. Z0 soll so sein, dass Z0 mal D gleich Z ist. Das funktioniert, denn D ist ein Teil davon Z. Genauso Y0, genauso X0. Und der erste Schritt wird sein, dass wir uns verschiedene Eigenschaften von X0, Y0 und Z0 überlegen. Zum Beispiel werden wir sehen, dass die auch wieder die Gleichung Stern erfüllen. Und wir können zeigen, dass X0 und Y0 teilerfremd sind in Z. Solche Sachen. Das heißt, wir sind von einer ganz allgemeinen Lösung unserer Gleichung hingekommen zu einer Lösung mit speziellen Eigenschaften, nämlich indem wir dieses D benutzen. Und diese speziellen Eigenschaften werden wir später in der weiteren Argumentation brauchen. Ich weise dann auch immer darauf hin. Das ist also so ein kleiner Kunstgriff. Wir kommen von einer allgemeinen Lösung zu einer speziellen. Aber das D, diesen Teiler dürfen wir nicht vergessen. Deswegen taucht er auch in dem Statement des Satzes auf. Das ist wirklich genau dieses D. Wir haben vier Schritte, glaube ich, und die müssten da, ja, die passen da bequem alle hin. Schritt 1. X0, Y0 sind teilerfremd von Z. Na gut, das würde uns jetzt alle nicht so wahnsinnig überraschen, denn wir haben ja einen größten gemeinsamen Teiler D hier sozusagen rausfaktorisiert. Das, was dann übrig bleibt von X und Y, das ist teilerfremd. Da haben wir sogar ein Lemma zu, was das sagt. Wenn X und Y, wenn X0 und Y nur teilerfremd sind, dann können die nicht beide gerade sein. Denn wenn sie beide gerade wären, dann wären sie beide durch 2 teilbar und 2 ist keine Einheit in Z. Das heißt, dass aus dieser kleinen Aussage schon folgt, dass mindestens eine dieser beiden Zahlen ungerade sein muss. Und diese neuen Zahlen x0, y0, z0 erfüllen auch unsere Gleichung. Man hätte also den Satz auch anders formulieren können. Man hätte sagen können, man klassifiziert diejenigen pythagoreischen Triebel x, y, z, bei denen x und y teilerfremd sind in z. Dann hätte man eine Lösungsmenge bekommen, die sozusagen eine Teilmenge ist, von der die wir jetzt haben, dann hätte man eben nicht alle Lösungen gesehen. Ich fand es so schöner, so haben wir das ganz allgemein. Na gut, was haben wir hier zu tun? Schreiben wir noch ein bisschen was hin zum Beweis. Das meiste ist hingucken. Die erste Aussage ist Lemma römisch 2.3.19. Wir haben irgendwelche Elemente, die nicht alle Null sind. Ah, vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal zu sagen, wir wollen nicht die langweilige Lösung finden. Wir wollen nicht, dass x und y beide Null sind. Machen wir das mal. Denn sonst ist, ich meine, klar, das ist eine Lösung, die wir kennen, das ist auch eine Lösung, die in dieses Schema fällt, was wir im Satz stehen haben. Nicht weiter kümmern. Wir gucken uns jetzt die Interessanten an. Warum ist das wichtig? Na, weil wir dieses Lemma haben, römisch 2.3.19, und da gucken wir uns die GTs an von Zahlen, die nicht alle Null sind. So, wie war das da? Wenn man sich ein GT schnappt, von einem Haufen Zahlen, die nicht alle Null sind, und wenn man dann diese Zahlen als Produkt schreibt, sodass man diesen GT, den man sich vorher hergenommen hat, da immer so sieht als Faktor, dann sind die Kofaktoren teilerfremd in dem Ring. Und hier sind das genau x0 und y0 und deswegen steht es sofort da. Übrigens habe ich an keiner Stelle gesagt, dass das D irgendwie besonders sein muss.
von Anfang an Teil davon sind, kann ja sein, dann ist das D halt nur Einheit. Macht nichts. Alles funktioniert trotzdem. Es gibt da erstmal keine weiteren Einschränkungen. Na gut, und dann habe ich gerade schon argumentiert, warum die dann nicht beide gerade sein können. Insbesondere sind nicht beide durch zwei Teile. Eins vielleicht schon, aber nicht beide gleichzeitig. Naja, dann kommt noch diese Gleichung am Ende. Und das ist hingucken. Wir gucken mal gemeinsam hin. Und zwar benutzen wir Sterne. Jetzt muss ich das irgendwie geschickt machen. Ich fange mal hier an mit z². Z schreibe ich jetzt um als, irgendwo steht es, hier, z0 mal d. Dann benutze ich, dass wir im Ring Z sind, Multiplikation ist kommutativ, dann kann ich das schreiben als z0² mal d². So. Weiter geht's mit der Gleichung Stern. Die Gleichung Stern sagt uns, dass z² dasselbe ist wie x² plus y². Jetzt kommt der gleiche Trick und ich mache direkt beide Schritte zusammen. Ich ersetze x durch x0 mal d, y durch y0 mal d und ja, alle, die jetzt ein bisschen gelangweilt gucken, haben völlig recht. Das ist wirklich dasselbe wie auf der anderen Seite. Dann steht da x² mal d² plus y² mal d². Und das ist eine Gleichung im Ring Z. Z ist ein Integritätsbereich, da dürfen wir kürzen. Und d sind 0. x0 und y0 sind nicht beide 0. Dann sind auch alle DGTs von 0 verschieden. Das heißt, wir dürfen hier wirklich kürzen. Und bekommen dann, indem wir den Quadrat wegkürzen, auf beiden Seiten genau die Gleichung, die wir zeigen wollten. Ich schreibe nochmal hin, d ist nicht 0 und z ist ein Integritätsbereich. Das ist das, was man hier braucht. Das war's. Das war der Beweis von 1. Bleibt im nächsten Schritt nochmal genauso harmlos und dann wird es spannend. Bisher haben wir ja noch nicht gesehen, wo überhaupt ernsthafte Mathematik reingeht. Bisher ist es so ein bisschen hin und her rechnen und einsetzen. Aber versprochen, es kommt gleich ein interessanter Ring, den wir brauchen, um weiterzumachen. Eigentlich 2. Z0 ist ungerade. Denn gerade Zahlen haben beim Teilen hier immer Rest 0 oder 2.
Das heißt aber, dass dann beim Quadrieren unten Rest 0 bleibt. Jetzt ist also Z0 Quadrat, Kongruent 0, mod 4. Also ist mit der Gleichung, die wir da oben gezeigt haben, in 1, auch die Summe x0 Quadrat plus y0 Quadrat, Kongruent 0, mod 4. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir gehen wieder zu der Tabelle. X0 und y0 sind ja nicht beide gerade. Das heißt, mindestens eine davon ist ungerade. Und wir können ja mal gucken, was passiert, wenn x0 ungerade ist. Dann sind wir in dieser Spalte oder dieser Spalte. Und ungerade Zahlen haben beim Teilen durch 4 Rest 1 oder 3. Und 3 entspricht minus 1. Das heißt, x0 gehört hierhin oder hierhin. X0 Quadrat ist dann Kongruent zu 1. Das heißt, zu dieser Summe, die durch 4 teilbar werden soll, trägt das hier den Beitrag 1 bei. Dann muss das hier den Beitrag 3 leisten. Oder minus 1, wenn Sie so wollen. Ich sage jetzt mal 3. Die Frage ist, ob das geht. Nein. 3 bzw. minus 1 kommt hier nicht vor. Es gibt kein Quadrat, was dazu Kongruent ist. Das heißt, wenn x0 ungerade ist, dann gibt es für y0 keine Möglichkeit, was es sein kann. Oder umgekehrt, wenn y0 ungerade ist, dann gibt es für x0 keine Möglichkeit, was das sein kann. Sehr schade, das heißt, es funktioniert nicht. Wenn z0 gerade ist, dann können x0 und y0 nicht da sein. Der Ring ZI. Wie kommt der Ring ZI hier rein?
Naja, ich mache mal hier so eine Motivationsskizze. Wir haben doch Z0 Quadrat gleich x0 Quadrat plus y0 Quadrat.
Die Summe von zwei Quadraten haben wir uns schon mal bezüglich des Rings ZI angeguckt.
Weil wir nämlich festgestellt haben, dass man das ganz toll faktorisieren kann in ZI als x0 plus y0
Wenn man einfach nur z benutzt, kommt man nicht weiter. Man kann mit irgendwelchen Kongruenzen versuchen zu arbeiten, aber man kommt nicht zum Ziel. Wir kommen aber relativ schnell zum Ziel mit einem Satz, den wir vor Urzeiten bewiesen haben. Und ich habe Ihnen damals versprochen, dass eine Stelle kommen wird in der Vorlesung, wo wir diesen Satz brauchen. Das ist heute. Mit dem Ring ZI, mit diesem Satz und mit einer Strategie, die ganz toll ist für die Euklidische Gleichung, werden wir zum Ziel kommen. Wir brauchen jetzt diese Zerlegung, wir brauchen den Ring ZI. Und das ist die Motivation für Schritt 3. In Schritt 3 steht x0 plus y0i und x0 minus y0 mal i sind in ZI teilerfremd. Ich brauche das nachher nochmal. Z0 Quadrat
draufstarren, wenn wir den magischen Satz benutzen. Irgendwas teilerfremd ist. Was kann man machen? Okay, dann fangen wir mit der Definition an. Nach Definition, wie zeigt man, dass zwei Elemente aus ZI teilerfremd sind? Was müssen wir dafür tun?
Zeigen, dass
all ihre GGTs einhalten sind. Das heißt, wir sind gut beraten, wenn wir uns einen GGT hernehmen und dann irgendwie rumargumentieren und am Ende kommt hoffentlich raus, der GGT, den wir uns heute machen, ist eine Einheit. Danke, machen wir das nochmal. Sei Delta ein GGT von x0 plus y0i und x0 minus y0i in ZI. Okay, und wir behalten im Hinterkopf, wir wollen zeigen, Delta ist eine Einheit. Wie kann man in ZI ziemlich einfach zeigen, dass etwas eine Einheit ist? Wir kennen die Einheiten, klar, aber wir haben eine Charakterisierung von Einheiten, die man hier gut benutzen kann. Fällt Ihnen die ein? Welche Charakterisierung von Einheiten haben wir in ZI? Die auch eine Besonderheit des Ringes ZI benutzt. Ja. Die Norm ist 1, danke. Genau, wir benutzen die Normfunktion in ZI. Die kann man nehmen, um die Einheiten zu charakterisieren. Das sind genau die Elemente von Norm 1. Das heißt, wir müssen rauskriegen, dass Delta Norm 1 hat. Und wie können wir die Norm von Delta in den Griff bekommen? Naja, Delta teilt diese beiden Elemente. Und wir haben uns doch mal überlegt, dass die Teilbarkeit sich mit der Normbildung verträgt. Wenn ein Element teilt, dann teilt die Norm die Norm. Das eine ist Teilen ZI, das andere ist Teilen Z. Ah, und jetzt passiert Magie. Thank you.
minus das, dann fällt x0 weg und aus y0 mal i minus minus y0 mal i wird 2 mal y0 mal i.
Gut, jetzt gucken wir uns das ein bisschen genauer an. X0 und y0 sind teilerfremd in Z.
Und da hatten wir doch dieses Resultat, Z ist ein Hauptidealring. In Hauptidealringen können wir GGTs als Linearkombination der beteiligten Elemente schreiben. Das heißt, wir finden ganze Zahlen, die gleich irgendwelche Namen kriegen, S und T oder so. Und wenn wir das richtig kombinieren, dann kriegen wir ein GGT von X0 und Y0 damit raus. Und die GGTs von X0 und Y0 in Z sind 1 und minus 1.
Ich benutze jetzt also 1 mit 1 und da Z ein Hauptidealring ist, existieren S und T aus Z so, dass man 1 schreiben kann als,
möchte ich das so?
Ja, ich glaube schon so. Als S mal X0 plus T mal Y.
Nochmal gucken. Ich glaube, so wollte ich das machen.
Da gab es ein Lemma. Römisch 2.3.8. Lemma oder Satz, weiß ich nicht mehr.
Vier. Was sind die ganzzahligen Teiler von 4? Reden Sie mit mir. 1, 2, 4, ganzzahlige Teiler. Ja, 1 minus 1, 2 minus 2, 4 minus 4. Hier haben wir übrigens einen Satz aus der Vorlesung benutzt. 4 ist 2 Quadrat, 2 ist irreduzibel, deswegen kann man die Teiler so einfach bestimmen. Okay, das heißt, die Norm von Delta ist jetzt eine der Möglichkeiten 1 minus 1, 2 minus 2, 4 minus 4. Die Normwerte sind aber nie negativ, das heißt, wir dürfen uns wieder einschränken auf 1, 2 und 4. Und jetzt fällt uns hoffentlich wieder ein, dass die Norm von Delta ja auch noch ein Teiler von Z0 Quadrat ist. Und Z0 ist ungerade. Z0 Quadrat ist dann auch ungerade. Und alle Teiler von ungeraden Zahlen sind auch ungerade. Das heißt, die Norm von Delta ist jetzt gleichzeitig 1, 2 oder 4 und ungerade. Und damit ist sie 1. Und das ist die Magie dieses Beweisschrittes. Da hatten wir genau diese Situation. Die Notation war anders. Die Elemente hießen A, B und C. C hoch K ist assoziiert zu A mal B. A mal B, A und B sind teilerfremd im Ring. Bla bla bla, irgendwas ist nicht 0. Ich glaube, C war nicht 0. Und dann haben wir gezeigt in diesem Satz, dass dann A oder B auch assoziiert zu einer Kartenpotenz sein. Also dass A und B beide auch assoziiert zu einer Kartenpotenz sein müssen. Und damals war so, wieso? Wir haben das nie benutzt. Jetzt benutzen wir es. Ich schreibe mal an, was da rauskommt dann in Schritt 4. Ich kann mal gucken, dass die Notation so ist wie hier. Gut.
schreibt die Gleichung da drüben einmal ab. Hier ist unser C hoch K aus dem Satz. Und hier sind unsere beiden Elemente, die Teil davon sind und deren Produkt assoziiert ist zu diesem Quadrat. Das ist sogar gleich. Jetzt folgt also mit Aussage 3 und unserem wunderbaren Satz. Dass x0 plus y0i assoziiert ist zu einem Quadrat im Set i. Ich schreibe es mal wirklich genauso hin. Durch geschickte Umbenennung haben wir es reduziert auf zwei Möglichkeiten. Und wenn wir dann gleich diese Fälle angucken, haben wir halt immer nur zwei Fälle und nicht vier. Das heißt, wir haben die Arbeit halbiert, die wir jetzt da reinstecken müssen. So, es gibt keinen Schritt 5, sondern was jetzt kommt, ganz am Schluss, ist, dass man x0 und y0 und z0 so schreiben kann, dass dann genau die Möglichkeiten aus dem Satz rauskommen. Das schreibe ich hier einfach nur einmal unten hin und dann kommt gleich oben der Beweis. X0 liegt in der Menge. Achso, nee, es gibt solche A und B.
Ich schreibe mal Rest, einfach weil das jetzt die restlichen Argumente sind.
Gut, was machen wir? Wir gehen in Schritt 4. Da haben wir zwei Fälle, die gucken wir uns nacheinander an. Sei Alpha wie in 4, also so eine ganze gaussische Zahl. Dann können wir Alpha schreiben als A plus BI mit A und B aus Z. Sein A, B aus Z, Alpha gleich A plus B mal I. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Diese Gleichung stimmt oder diese Gleichung stimmt. Und die gucken wir uns einfach nacheinander an. Erster Fall, x0 plus y0i gleich Alpha Quadrat. Da schreibe ich jetzt direkt weiter und setze für Alpha ein, was wir da haben. Das ist A plus BI zum Quadrat. Das rechnen wir einfach aus. A Quadrat plus 2abi minus b Quadrat. Das heißt, das ist A Quadrat minus b Quadrat. Das ist der Realteil plus 2 mal a mal b mal i. Das ist der Imaginärteil. Jetzt stehen links und rechts ganze gaussische Zahlen und die können wir vergleichen, indem wir die Koeffizienten vergleichen. Hier ist der Realteil x0. Hier ist das a Quadrat minus b Quadrat. Hier ist der Imaginärteil y0. Hier ist das 2 mal a mal b. Fertig. Vergleich zeigt, x0 ist a Quadrat minus b Quadrat, y0 ist 2 mal a mal b. Und indem wir jetzt einfach ausrechnen, was x0 Quadrat plus y0 Quadrat ist, kommen wir auf z Quadrat. Diese ganze Rechnung schreibe ich nicht hin. z0 Quadrat ist dieses Zeug zum Quadrat. Jetzt schreibe ich eine Zwischenrechnung nicht hin, sondern schreibe nur hin, was rauskommt. Rauskommt am Ende a Quadrat plus b Quadrat. Der Rest kürzt sich irgendwie weg. Entschuldigung, z0 ist das zum Quadrat. Der Rest kürzt sich irgendwie weg. Das heißt, für z0 bleibt nur übrig,
das hier in der Klammer oder
minus das in der Klammer.
Gut. Erster Fall. Das heißt, im ersten Fall stimmt das, was hier steht. Und da haben wir die Möglichkeiten mit x0 so, y0 so und z0 eine von den beiden. dann war es das inhaltlich. Gleich gibt es noch so ein, zwei Orga-Dinge zu klären, aber inhaltlich ist die Vorlesung Algebra jetzt zu Ende. Schön, dass Sie heute nochmal da waren. Danke.